Das ist die Bayernwelle am Donnerstagabend. Ich bin Christoph Grabner. Wir starten mit dem Medizintalk in ein neues Jahr und beschäftigen uns gleich mal mit einem Thema, das in der Öffentlichkeit nicht das beste Image hat. Es geht um die plastische Chirurgie. Allgemein wird da gleich mal an die typische Schönheitschirurgie gedacht, also Brustvergrößerungen, Kinn- und Nasenkorrektur oder Fettabsaugen. Das ist aber nur eine von vier Säulen der plastischen Chirurgie. Was es da tatsächlich alles gibt, das wollen wir Ihnen heute zeigen. Wir, das bin ich und mein Gast, der Chefarzt der Klinik für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie, Handchirurgie am Klinikum Traunstein, Professor Dr. Afshin Ramanian Schwarz. Herr Dr. Ramanian Schwarz, die Kliniken Südostbayern AG hat am 1. Oktober das medizinische Spektrum um die plastische Chirurgie erweitert. Wir sprechen heute also über eine sehr junge Abteilung. Wieso ist dieser Schritt denn gemacht worden?
Ja, zunächst einen schönen guten Tag an liebe Zuhörer. Das ist eine gute Frage insofern, da ich auf der Suche nach neuen Herausforderungen Richtung Süden, vor allem in diesem schönen Region, in Vorstand, Geschäftsführung, Gespräch herangetreten bin. Und mir wurde hier auch klar signalisiert, dass man Interesse an der Gründung neuer Abteilung hat, weil der Bedarf da ist und bis dato viele Patienten überwiegend in naheliegende Zentren geschickt worden sind. Und wir haben gemeinsam uns nochmal die Analysen angeschaut und festgestellt, dass tatsächlich hier die plastische Chirurgie eine Zukunft hat und sich gut entwickeln kann und vor allem die Patienten auf diese Weise helfen kann, ortständig entsprechend behandelt zu werden.
Wenn jemand an plastische Chirurgie denkt, dann denkt er vermutlich in erster Linie an diese typischen Schönheitsoperationen, von denen man im Fernsehen, in den Medien immer wieder hört. Die plastische und die ästhetische Chirurgie teilt sich aber in vier Säulen auf. Und auf diese vier Säulen wollen wir eben heute ausführlich eingehen. Die erste Säule ist die rekonstruktive Chirurgie. Erklären Sie doch mal, um was handelt es sich dabei?
Die rekonstruktive Chirurgie ist tatsächlich die wiederherstellende Chirurgie nach unterschiedlichen Erkrankungen, ob das jetzt Unfälle sind, ob das jetzt Tumorleiden sind oder angeborene Fehlbildungen. Wir haben mittlerweile durch die moderne Verfahren im Bereich der rekonstruktive Chirurgie apparativ, zum Beispiel die Entwicklung von modernen Mikroskopen oder an sich die Entwicklung von mikrochirurgischer Technik, sehr gute Möglichkeiten, die Form und Funktion in unterschiedliche Körperregionen wiederherzustellen. Und auch über die rekonstruktive Chirurgie haben wir die Möglichkeit, relativ viel im Bereich der Ästhetik zu lernen. Das heißt, gerade wenn Kollegen aus dem Bereich der rekonstruktiven Chirurgie kommen, haben die gleichzeitig viele Erfahrungen, die sie gut im Bereich der ästhetischen Chirurgie verwenden können. Und somit ist eine weitere Säule, die auch meines Erachtens nach zu Recht und sehr gut im Bereich der plastischen Chirurgie etabliert ist, ist die ästhetische Chirurgie, wenn es darum geht, nicht medizinische Wünsche nach Veränderung dann entsprechend mit Techniken, die wir zur Verfügung haben, umzusetzen.
Sie haben jetzt die ästhetische Chirurgie schon angesprochen. Über dieses Thema werden wir natürlich auch noch ausführlich sprechen. Sie haben vorhin gesagt, hier werden angeborene Fehlbildungen behandelt, auch die Folgen von Unfällen, Erkrankungen etc. Von was spricht man denn da?
Ja, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, was wir relativ häufig in Traunstein jetzt im Standort umsetzen, sind Patienten, die zum Beispiel nach Brustkrebs ihre Brust verlieren. Und wir bieten diese Patienten hier im Standort mittlerweile die Möglichkeit, diese verlorene Brustgewebe, Brustdrüsengewebe wieder erneut mit Eigengewebe aufzubauen. Da gibt es verschiedene Körperregionen, die sich dafür eignen. Das ist nur möglich mit mikrochirurgischen Verfahren oder tatsächlich mit entsprechenden anatomischen Kenntnissen, die sehr gut im Bereich der plastischen Chirurgie aufgehoben sind. Weitere Leiden sind zum Beispiel angeborene Bildungen bei Kindern zum Beispiel, wenn die Finger zusammengewachsen sind, dass man die entsprechend trennt. Weiterhin sind zum Beispiel auch Verletzungen im Bereich der Extremitäten am Unterschenkel, wenn gewisse Strukturen freiliegen wie Knochen, Sehnen, entsprechend auch Gefäße. Diese Art der Verletzungen brauchen meistens eine entsprechende plastische Deckung mit einem vollwertigen Gewebe, die das Ganze auch gut schützt. Und somit ergibt sich hier unterschiedliche Bereiche, die auf diese rekonstruktive Kunst und Handwerk angewiesen sind.
Nehmen wir jetzt mal das Beispiel, das Sie auch genannt haben mit der Brustrekonstruktion. Wenn jetzt eine Patientin hierher kommt und sagt, sie will ihre Brust wieder aufgebaut bekommen, was passiert dann?
Ja, wir führen gemeinsam mit Kollegen aus dem Brustzentrum intensive Gespräche mit den Patienten und es gibt mittlerweile einige Möglichkeiten, eine weibliche Brust wieder aufzubauen. Ich denke nicht, dass jeder Patient eine Rekonstruktion mit Eigengewebe braucht. Allerdings ist es, glaube ich, entscheidend, dass die Patienten, das ist auch unsere Absicht, dass wir unsere Patienten wirklich ganz ausführlich über die Möglichkeiten der Rekonstruktion, Wiederaufbau zu informieren. Und auf diese Weise haben wir die Möglichkeit, gemeinsam interdisziplinär, das heißt verschiedene Abteilungen, die dort beteiligt sind im Brustzentrum, gemeinsam mit Patienten bestmögliche Therapieoption zu evaluieren und herauszufinden.
Ich kann mir vorstellen, gerade in diesem Bereich rekonstruktive Chirurgie ist es so, dass man vermutlich nicht immer nur Operateur sein muss, sondern oft auch mal Psychologe, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele Patienten gerade in diesem Bereich auch zum Teil traumatisiert sind, oder?
Ja, das ist vollkommen richtig. Deswegen haben wir hier in bestimmten Bereichen, im Beispiel nochmal das Brustzentrum, aus ganz klar auch Psychologen, die die Patienten gleichzeitig mit betreuen. Und ich denke, ein Erfolg kann nicht nur über das operative oder konservative Vorgehensweise laufen, sondern das Zusammenspiel, die Zusammenarbeit führt tatsächlich zu einer erfolgreichen, ganzheitlichen Behandlung.
Sprechen wir mal über die Operationsmethode an sich oder die Operationsmethoden. Ich denke mal, da haben Sie ja wahrscheinlich nicht nur eine zur Verfügung. Nach welchen Kriterien wird hier operiert?
Ja, wir bedienen uns natürlich unterschiedlicher Verfahren. Häufig ist der rekonstruktive Leiter, wenn es um die Rekonstruktion geht, maßgeblich für die Entscheidungen. Darüber hinaus natürlich die Erfahrung der Operateure. In der Regel versuchen wir, am wenigsten aufwendiges Verfahren einzusetzen mit größtem Erfolg. Manche Situation ist es machbar. Da, wo es nicht möglich ist, müssen wir dann zum größeren rekonstruktive Schritte greifen und die Patienten entsprechend auch darüber aufzuklären. Ich glaube, das ist halt ganz entscheidend, dass man tatsächlich gemeinsam mit Patienten die verschiedenen Möglichkeiten bespricht, auch entsprechend aus Erfahrung heraus Vorschläge macht und die Patienten schon aus eigener Erfahrung ein bisschen unterstützt. Aber die Entscheidung wird dann immer gemeinsam getroffen in Abhängigkeit von individuellen Gewohnheiten, berufliche Disposition und so weiter.
Ich kann mir vorstellen, gerade in diesem Bereich ist dann auch die Dankbarkeit von Patienten ganz besonders groß, wenn man dann wieder unter Leute gehen kann, in Anführungszeichen. Gerade in der heutigen Zeit ist ja das Thema Aussehen nicht ganz unerheblich, oder?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, was Sie ansprechen. Ich glaube, dass durch die Entwicklung der Medizin wir dem gerade als plastische Chirurgen in Anspruch haben, nicht nur die Funktion, sondern die Form und Ästhetik so gut wie möglich wiederherzustellen. Dabei geht es meistens nicht um die Befriedigung, ich sage unsere eigene Augen, sondern es geht tatsächlich um eine gewisse Selbstbewusstsein und psychologische Aspekte, die die Betroffenen dementsprechend durch so eine Rekonstruktion gewinnen können und haben. Und wirklich bin ich, muss ich sagen, als Plastikchirurg schon ganz glücklich, dass wir mittlerweile sehr gute Optionen haben, um die Betroffenen mit einem guten funktionellen und ästhetischen Ergebnis zu versorgen.
Eine weitere Säule der plastischen Chirurgie ist ja das Thema Verbrennungschirurgie. Vermutlich hat sich ja jeder von uns schon mal verbrannt. Ich kann mir vorstellen, hier sprechen wir aber über andere Verbrennungen, als man vielleicht, wenn man mal einen Finger in die Kerze hält, oder?
Das ist richtig, wobei eine Verbrennung an sich in Abhängigkeit von Lokalisation verheerende Folgen haben kann. Wenn Sie sich zum Beispiel im Bereich der Hand verbrennen und musizieren, können Sie sich vorstellen, dass aufgrund der Folgeschäden Sie teilweise Ihre Hand nicht mehr entsprechend einsetzen können. Von daher ist Größe ist ganz entscheidend, sicher allerdings auch die Lokalisation ist wichtig. Die Verbrennung gerade im Gelenkbereich können zu Kontrakturen führen und als Folge mit Funktionsverlust einhergehen. Was wir hier in Traunstein abdecken können, sind Verbrennungen, die tatsächlich nicht unbedingt im Verbrennungszentrum versorgt werden müssen. Es gibt mittlerweile klare Kriterien, die auch berechtigt sind für Verbrennungszentren. Ungeachtet dessen haben wir hier auch aufgrund meiner Erfahrung als langjährige Leiter im Verbrennungszentrum an der Universitätsklinik Tübingen die Möglichkeit, die Verbrennung, ich sage es thermische Verletzungen, dazu gehören auch die Verbrühungen und Verätzungen, bis in gewissem Maß sehr gut zu versorgen. Das sind aber auch Verletzungen, die langwierige Behandlungsbetreuungen brauchen und auch die postoperative Nachsorge, gerade aufgrund der Narbenbildung und Kontrakturen, ist es ein ganz entscheidender Ansatz. Folglich ist die Behandlung von Verbrennungspatienten etwas, was komplex ist und eine gewisse Expertise, Erfahrung braucht, sowohl aus dem Bereich der Rekonstruktion, aber auch aus dem Bereich der Verbrennungsmedizin.
Sind von Verbrennungen eher Erwachsene oder eher Kinder betroffen? Man hört es ja immer wieder, ein Kind, das auf den Ofen fasst oder eine heiße Tasse irgendwo runterwirft. Wer ist da hauptsächlich betroffen? Ja.
Es ist unterschiedlich, wenn man die thermische Verletzungen an sich betrachtet, sind häufig die Kinder von Verbrühungen betroffen. Das heißt meistens heiße Tasse Kaffee oder Teewasser oder heiße Suppe, die vom Tisch dann herunterfällt. Die Erwachsenen sind meistens von Verbrennungen betroffen und auf diese Weise gibt es so eine grobe Verteilung. Aber häufig, ich glaube sogar bei Kindern, sind die Verbrühungen als Unfallursache nach Frakturen die häufigste quasi Verletzungen, die auftreten. Und wir haben auch hier durch eine enge Kooperation mit Kinderintensivmedizin die Möglichkeit, auch gemeinsam mit Kinderchirurgen diese Kinder sehr gut und qualitativ zu versorgen.
Sie haben vorhin das Verbrennungszentrum angesprochen. Wann kommen Patienten in das Verbrennungszentrum und wann kommen sie zu Ihnen, beziehungsweise kommen die nach dem Verbrennungszentrum dann wieder zu Ihnen zurück?
Also an sich sind die Kriterien von dem Verbrennungszentrum festgelegt. Das sind Verbrennungen, die mit Inhalationstrauma einhergehen, zum Beispiel Verbrennungen in bestimmten Ausmaß und Größe, die eine spezielle verbrennungsintensivmedizinische Betreuung bedürfen. Das sind Patienten, die direkt ins Zentrum verlegt werden und auch dort versorgt, was meiner Achtung nach berechtigt ist. Und alles andere, was nicht in Verbrennungszentren versorgt werden muss unbedingt, können wir hier tatsächlich einen Standort Traunstein versorgen.
Das heißt also, Sie haben sowohl mit akuten Verbrennungen zu tun, als auch mit Narben, die nach Verbrennungen entstanden sind, oder?
Das ist vollkommen richtig. Wir haben einmal die Akutverbrennungen und die Folgen im Sinne von Narben, Narbenkontrakturen, die funktionelle Beeinträchtigungen herbeiführen. Und beide Gruppen von Patienten sind hier bei uns gut aufgehoben. Auch die psychologische Betreuung, gerade nach akuten Verbrennungen, können wir, denke ich, hier gemein gut gewährleisten. Und Patienten, die mit ausgeprägten Narben kommen, auch hier haben wir die Möglichkeit, über die rekonstruktive Schiene vor allem gute Konzepte und operative Behandlungsmöglichkeiten anzubieten.
Von was hängt es denn ab, ob man Verbrennungen irgendwann komplett wegbekommt, beziehungsweise die Folgen von Verbrennungen komplett wegbekommt? Worauf muss man achten? Ich kann mir vorstellen, nach einer Verbrennung erst einmal möglichst schnell zum Arzt, oder?
Eine Verbrennung sieht am Anfang nie so schlimm aus. Das ist das leider, was häufig unterschätzt wird. Ich denke, eine präzise Beurteilung der Verbrennung und eine kontinuierliche Beobachtung nach so einer Verbrennung ist schon entscheidend für das Outcome. Es gibt Verbrennungen, die tiefgradig sind, die eine chirurgische Behandlung und eine zeitnahe chirurgische Behandlung bedürfen. Und es gibt Verbrennungen, die oberflächlich sind und in der Regel mit einfachere Maßnahmen, sprich Blasenabtragung und sterilen Verbände, heilungslos verheilen. Was hier häufig zu Schwierigkeiten und Folgen führt, ist tatsächlich eine Fehleinschätzung, eine Verbrennung und vor allem in der Frühstadium. Und folglich denke ich, gerade die Erfahrung im Bereich der Verbrennungsmedizin ist schon etwas, was einem bei Einschätzung und Behandlung dieser Patienten sehr stark hilft.
Was wird hier am Klinikum Traunstein gemacht zur Behandlung von Verbrennungen? Wie muss man sich das vorstellen, wenn jetzt jemand wirklich meinetwegen mit großflächigen Verbrennungen am Arm zu Ihnen kommt? Was passiert dann?
Ja, wir haben die Möglichkeit, tatsächlich nach einer entsprechenden Einschätzung und Tiefengrad und Fläche dann diese Patienten entsprechend operativ, wenn es sein muss, zu versorgen. Das geht einher mit Abtragen von Nekrosen in unterschiedliche Tiefen und anschließende Rekonstruktion im Verlauf. Und bei Patienten, wie gesagt, die tatsächlich zentrumpflichtig sind, ich glaube, da sind wir im guten Kontakt mit Leitstellen. Da erfolgt natürlich die Verlegung direkt in den Verbrennungszentren, nahegelegene Verbrennungszentren. Wir haben hier ganz klare konservative und operative Vorgehensweisen. Ich glaube, nach wie vor ist entscheidend, dass diese Patienten hier bei uns ganzheitlich und langfristig in Betreuung sind und wir die Verläufe ganz klar dann entsprechend mit unterschiedlichen Verfahren und Techniken dann entsprechend auch beurteilen und behandeln.
Wie schwierig ist es generell, Verbrennungen zu behandeln? Gehört es eher zum, ich sage jetzt mal, schwierigeren Handwerk eines Chirurgen oder ist es eher Routine?
Also die Schwierigkeit bei den Verbrennungspatienten, wie gesagt, wenn wir von schwerbrandverletzten Patienten sprechen, ist natürlich einmal das Chirurgische, aber vielmehr die systemische Erkrankung durch die sogenannte Capillary Leak sozusagen. Das heißt, die Gefäße stellen sich weit, es kommt zu einem Schockzustand, Verbrennungsschock, der entsprechend auch intensivmedizinisch gut behandelt, betreut werden muss. Darüber hinaus sind die ganze Infektionsproblematik, die auftreten. Und auch die gesamte Immunabwehr des Patienten, der stark darunter leidet. Folglich, wenn wir von schwerbrandverletzten Patienten sprechen, sprechen wir mit Patienten, die wirklich interdisziplinär eine ganz ganzheitlich intensive Behandlung bedürfen. Und diese Patienten sind in bestimmte Zentren gut aufgehoben.
Sprechen wir über das Thema ästhetische Chirurgie. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Unter dem Oberbegriff plastische Chirurgie denkt jeder zunächst mal an diese typische Schönheitschirurgie. Was ist die ästhetische Chirurgie?
Ja, die ästhetische Chirurgie wird leider meiner Erachtens nach relativ stark von Medien, aber auch mittlerweile von seriösen Medien instrumentalisiert, um bestimmte Themen immer wieder in vordergründig zu behandeln, ohne eigentlich tatsächlich auf die Möglichkeiten und wichtige Informationen, die für die Patienten wichtig sind, Patienten entscheidend sind, einzugehen. Es gibt häufig den Wunsch nach Veränderungen. Ich glaube, dass die ästhetische Chirurgie in der gerade letzten 20 Jahren sich stark entwickelt hat. Das ist ein Markt, an dem sich viele Ärzte beteiligen. Als plastischer Chirurg haben wir die ästhetischen Eingriffe in unserem Weiterbildungskatalog ganz fest verankert. Das heißt, die Fachärzte für plastische und ästhetische Chirurgie haben nach einer 6-jährigen Weiterbildung eine bestimmte Anzahl an diese ästhetischen Eingriffen, die sie vorweisen können. Somit denke ich, ist der Anspruch dadurch schon berechtigt, dass man als plastische und ästhetische Chirurg tatsächlich schon überwiegend qualitativ und zufriedenstellend den Patienten diesen Eingriffe und diesen Bereich abdeckt. Es gibt nun viele Bereiche, die ebenfalls mit plastischen Operationen, zum Beispiel den Kollegen aus dem HNO, MKG-Bereich, ebenfalls einen Teil ihrer Weiterbildung dadurch abdecken und anbieten. Leider ist es so, dass viele Eingriffe, viele Angebote unter unterschiedliche Namen wie Ästhetikzentrum oder ästhetische Medizin oder Schönheitschirurgie immer wieder in teilweise leider unseriöse Formen mit geringer Erfahrung missbraucht werden. Und da muss man als Patient, denke ich, sich ganz klar bewusst sein, dass wenn eine entsprechend qualitative Versorgung gewährleistet werden soll, eine entsprechende Ausbildung dafür notwendig ist, und das ist meiner Erachtens nach schon im Bereich der plastischen und ästhetischen Chirurgie gegeben.
Dankeschön. Erstmal der Chefarzt der Klinik für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie, Handchirurgie am Klinikum Traunstein, Professor Dr. Afshin Ramanian Schwarz. Im Medizintalk auf der Bayernwelle dreht sich heute alles um die neue Abteilung für plastische Chirurgie am Klinikum Traunstein. In der kommenden halben Stunde klären wir unter anderem, was es mit der Handchirurgie auf sich hat. Wir sind wieder zurück mit der Bayernwelle und dem Medizintalk. Ich bin Christoph Grabner. Heute stellen wir Ihnen die neue Abteilung für plastische Chirurgie am Klinikum Traunstein vor. Am 1. Oktober ist sie eröffnet worden. Seitdem ist schon einiges passiert. Unter anderem hat sich auch die ästhetische Chirurgie in der Region etabliert. Dabei handelt es sich um eine von vier Säulen der plastischen Chirurgie. Mein Gast ist der Chefarzt der Klinik für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie, Handchirurgie am Klinikum Traunstein, Professor Dr. Afshin Ramanian Schwarz. Herr Dr. Ramanian Schwarz, welche Patienten kommen denn überhaupt zu Ihnen? Was behandeln Sie da alles im Bereich der ästhetischen Chirurgie?
Da sind unterschiedliche Nachfragen, angefangen von Veränderungen von Brustformen bis Veränderungen im Bereich des, ich sage es mal, Bauch zum Beispiel, ja, Fettschürzen, und im weiterhin im lokalisierte Fettansammlungen, zum Beispiel in Form von Reithosen, Oberschenkel, Oberarme. Weitere ästhetische Eingriffe beziehen sich im Kopf-Hals-Bereich. Das sind so sämtliche Schlupflider, Hockernasen, unterschiedliche Nasendeformitäten, die nicht unbedingt den ästhetischen und den Anspruch der Patienten erfüllen, und der Wunsch ganz klar nach Veränderung besteht. Abstehende Ohren, und somit setze ich die Palette eigentlich fort. Allerdings sind das so überwiegend die Haupteingriffe oder Hauptnachfragen, die wir bereits hier in Traunstein haben.
Es heißt ja immer, dass gerade im Bereich der ästhetischen Chirurgie in erster Linie Frauen behandelt werden. Können Sie das so bestätigen oder sagen Sie das? Männer kommen auch immer mehr, die sagen, okay, ich bin mit meinem Aussehen nicht ganz zufrieden. Zumindest lasse ich mich mal anschauen.
Ich glaube, der Anspruch an eine äußere Schönheit betrifft mittlerweile Frauen als auch Männer. Wir haben auch relativ viele Männer, die tatsächlich den Wunsch nach eine ästhetische Operation und Veränderung haben. Somit kann ich das nicht bestätigen, dass das sich hauptsächlich auf die Frauen bezieht. Es ist aber tatsächlich so, dass wir, dass unsere Patientenklientel überwiegend schon aus Frauen besteht.
Welche Auswirkungen hat das Alter, sage ich jetzt mal? Sind es in erster Linie ältere Patienten, die sagen, okay, ich will vielleicht ein paar Falten weghaben, oder sind es dann doch die Jüngeren, die 20, 25 Jahre, die meinetwegen eine krumme Nase korrigiert haben wollen?
Was das Altersgruppe anbetrifft, gibt es hier auch keine bestimmte Patientenklientel, sondern wir haben tatsächlich auch alte Patienten, mittlerweile 90-jährige Patienten, sage ich jetzt mal bewusst, die schon den Wunsch nach gewisse Veränderungen haben, weil sie sich noch fit fühlen physisch. Und wir haben allerdings auch junge Patienten, die gewisse Veränderungen bereits in jungen Jahren sich wünschen. Was wir tatsächlich machen, ist, wir machen tatsächlich eine Risikoabschätzung und besprechen das ganz klar auch mit den Patienten. Und das, was zumindest von meiner Seite aus nicht vertretbar ist, lehne ich auch ganz klar ab. Wichtig für mich ist, dass Patienten tatsächlich eine entsprechende individuelle Beratung bezüglich der Wünsche nach ästhetischen Veränderungen bekommen.
Sie haben es gesagt, es gibt auch Operationen, wo Sie sagen, na, das machen wir nicht, weil es nicht gerechtfertigt ist oder weil das Risiko auch vielleicht zu groß ist. Was sind das für Operationen?
Ohne jetzt auf die einzelnen Operationen einzugehen, also alles, was nicht nur dieses ästhetische Empfinden befriedigt, sondern tatsächlich Richtung funktionelle Beeinträchtigung führt, wenn man jetzt zum Beispiel an überdimensionale Brüste denkt oder mögliche Implantate, die in bestimmten Körperregionen kommen, die tatsächlich Störungen, funktionelle Beeinträchtigungen zu funktionellen Beeinträchtigungen führen können, sind Eingriffe, die meines Erachtens nach nicht ganz berechtigt sind, zumindest mal Eingriffe, die gut überlegt sein müssen, auch aufgrund der Folgekomplikationen und aufgrund der Folgeschäden, die sie im Verlauf dann mit sich bringen.
Sie haben vorhin ganz kurz mal das Thema abstehende Ohren angesprochen. Das ist ja ein Thema, das ja auch viele Eltern beschäftigt. Wenn man ein Kind hat mit abstehenden Ohren, man will das Kind natürlich auch ein bisschen schützen, sage ich jetzt mal. Kommen zu Ihnen auch Eltern, die dann mit den Kindern kommen und sagen, wir hätten hier ein Problem, können Sie uns helfen?
Ja, das ist tatsächlich auch Fall, dass sie als plastischer Chirurg auch die abstehende Ohren gerade bei Kindern häufig operieren. Ich glaube, auch hier ist wichtig, das auch ein bisschen abzuwägen, inwieweit ist das der Wunsch der Eltern, inwieweit fühlt sich das Kind tatsächlich schon dadurch beeinträchtigt und fühlt sich dadurch ausgeschlossen, sage ich jetzt mal. Es gibt viele Kinder, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und mit denen in Ruhe spricht, man findet relativ schnell raus, ob diese Kinder tatsächlich auch selber beeinträchtigt sind. Ansonsten muss man das situativ oder individuell abschätzen in Gesprächen mit Eltern und ebenfalls im Gespräch mit den Kindern, um tatsächlich da einen vernünftigen Weg für die Indikation oder tatsächlich eine Ablehnung der Indikation finden.
Ein ganz wichtiges Thema ist natürlich auch die Qualifikation des Chirurgen, haben Sie auch vorhin schon gesagt, man braucht eine 6-jährige Facharztausbildung. Ich habe gelesen, Schönheitschirurg darf sich eigentlich jeder nennen, der Chirurg ist, oder?
Es gibt tatsächlich gewisse Begriffe, die nicht geschützt sind, das ist Schönheitschirurg, das ist Ästhetikchirurg, ästhetischer Chirurg, das sind sämtliche Schönheitszentren, die zunehmend leider gibt. Die Begriff plastisch und ästhetische Chirurgie ist ein geschützter Begriff, der mit einer 6-jährigen Ausbildung einhergeht und ganz klare Weiterbildungsinhalte hat. Und dazu gehören auch eine große Palette an ästhetischen Eingriffen.
Heißt also, wenn man hierher kommt ans Klinikum Traunstein, kann man auch darauf vertrauen, dass die behandelnden Ärzte diese Ausbildung, diese Weiterbildungen haben, oder?
Zumindest die Fachärzte, die sich tatsächlich hier in Klinikum Traunstein und Oberärzte sich für die plastisch-rekonstruktive Chirurgie entschieden haben und dieser Weiterbildungsweg gegangen sind, sind dementsprechend plastisch- und ästhetische Chirurgen und haben auch dementsprechende Erfahrungen im Bereich der ästhetischen Chirurgie.
Wenn Sie mit Außenstehenden über Ihren Beruf sprechen, gibt es da auch das eine oder andere Vorurteil, mit dem Sie dann teilweise zu kämpfen haben?
Das ist richtig, vor allem durch die, ich sage es mal, Medialisierung der Plastik, der ästhetischen Chirurgie und Schönheitschirurgie hat man immer als plastische Chirurg und darunter ein bisschen zu leiden. Leiden nicht, aber man muss relativ viel Aufklärungsarbeit betreiben, man muss häufig zeigen, was noch weiter im Bereich der plastischen Chirurgie mit all seinen Spektren steckt. Und ich glaube, die Aufklärung ist eine wichtige Ansatz, um einfach die plastische Chirurgie, was in meiner Achtung sagen, ein sehr schönes Fach ist, nicht auf das, auf die, ich sage es mal, kleine Schönheitseingriffe, die heutzutage leider häufig überall angeboten werden, zu reduzieren, sondern dass man tatsächlich auch kennenlernt und erfährt, wie viele unterschiedliche Bereiche die ästhetische Chirurgie anbietet.
Ganz wichtig ist natürlich auch das Thema Beratung. Das hat natürlich auch was wieder dann mit Image zu tun. Man kennt ja oft auch, wie Sie schon gesagt haben, aus den Medien diese in Anführungszeichen verunglückten Operationen. Inwiefern beraten Sie auch Ihre Patienten und sagen denen vielleicht auch mal, machen Sie es lieber nicht, weil das Ergebnis könnte vielleicht nicht das sein, was Sie sich vorstellen?
Die Beratung ist eine ganz, ganz wichtige, die individuelle Beratung ist ein ganz wichtiger Ansatz im Bereich der ästhetischen Chirurgie. Wir haben leider immer wieder auch Patienten, die nach misslungenen Behandlungen in bestimmte, ich sage es mal, Praxen, sich dann hier vorstellen und um Rat und Hilfe bitten. Ich denke, dass sicher Komplikationen überall bei jedem chirurgischen Eingriff auftreten können. Entscheidend gerade im Bereich der ästhetischen Chirurgie ist meines Erachtens nach, dass man eine entsprechend gesunde Abwägung hier vornimmt und gemeinsam mit dem Patienten individuelle Entscheidung trifft und das Ganze dann umsetzt mit entsprechenden Erfahrungen, die man mitbringt. Was wir in Traunstein tatsächlich anbieten, wir können nicht für eine, ich sage es mal, völlig komplikationslose Verlauf garantieren. Ich glaube, das kann keine. Wichtig ist für mich, dass wir tatsächlich garantieren, dass wir uns ganzheitlich bis zum Schluss, bis zum Zufriedenheit der Patienten, dieser Patienten bei uns hier betreuen. Und das ist mir, denke ich, ganz wichtig, dass die Patienten wirklich langfristig auch betreut sind und nicht bei Komplikationen dann jemand anderen aufsuchen müssen.
Kommen wir zur vierten Säule der plastischen Chirurgie, das Thema Handchirurgie. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Um was handelt es sich dabei? Was wird bei der Handchirurgie gemacht?
Ja, die Handchirurgie ist gerade ein Fach, der sehr gut in die plastische Chirurgie positioniert ist, gerade durch die mikrochirurgischen Möglichkeiten, die wir haben, aber auch durch diese atraumatische Operationsverfahren, Vorgehensweise, haben wir die Möglichkeit, tatsächlich die Funktion sehr gut wiederherzustellen. Die Hand ist ein relativ komplexes Organ, wenn man an ganze feinmotorische Koordination der Hand denkt, wenn man an eine Musikerhand denkt, bedarf es hier ganz klar anatomische Kenntnisse tatsächlich eine Vorgehensweise im mikrochirurgischen Bereich, sage ich ganz bewusst. Und die Palette an Versorgungen geht über die elektive Bereich, das heißt sämtliche Erkrankungen, die Patienten ohne Trauma erleiden, ob das jetzt Arthrosen sind, Sehnscheidenentzündungen sind, bis hin aber zu komplexe Verletzungen, wenn es darum geht, zum Beispiel den Daumen wieder oder bestimmte Extremitäten wieder zu replantieren, ob das jetzt einzelne Finger sind oder die Hände sind, aber auch um Ersatzverfahren, wenn zum Beispiel eine verlorene Finger, verlorene Daumen dann wieder hergestellt wird, zum Beispiel unter Verwendung eine Zehe. Das sind alles Verfahren, die eng verbunden sind mit der plastischen Chirurgie und Mikrochirurgie. Und somit auch die Handchirurgie ist auch die Handchirurgie, die ganzheitliche Handchirurgie, ein fester Bestandteil in der plastischen Chirurgie.
Ich habe gelesen, Handchirurgen gelten als die Uhrmacher der Chirurgen. Wie ist das zu verstehen?
Ja, wir haben hier ganz feine Strukturen, die wir wiederherstellen müssen, wenn Sie eine amputierte Kleinfinger zum Beispiel bei Kindern denken. Man braucht relativ viel Geduld, ruhige Hand und viel Erfahrung, um gerade die Mikrochirurgie im Bereich der Handchirurgie umzusetzen und dementsprechend Verletzungen und Krankheitsbilder zu versorgen.
Was ist das Schwierige, wenn man eine Hand operiert? Liegt es daran, weil alles so kleinteilig ist, weil alles so ganz hundertprozentig genau gehen muss?
Ja, genau, müssen wir immer operieren, egal in welchem Bereich. An der Hand ist tatsächlich, wir haben räumlich nicht so viel Platz und da sind viele Strukturen, die wichtig parallel nebeneinander verlaufen. Das sind auch Strukturen, die tatsächlich im Nachhinein dann zu dieser Feinmotorik und Koordination der Hand führen müssen. Ich kann nochmal sagen, wenn Sie sich an eine Musikhand vor Auge halten, wie viel, wie fein die Finger sich bewegen müssen, damit tatsächlich auch entsprechend musiziert werden kann. Nach einer Verletzung ist die entsprechende Versorgung und die Nachsorge vor allem im Bereich der Physiotherapie, und da sind wir natürlich auch eng auf die Kooperation angewiesen, Ergotherapie, entscheidend für eine auch hier ganzheitliche, entsprechende qualitative Behandlung.
Nehmen wir mal dieses Beispiel eines Musikers. Wenn es jetzt wirklich dazu kommen sollte, dass sich meinetwegen jetzt wirklich ein Musiker einen Finger oder den Daumen abtrennt, kann der darauf hoffen, dass er irgendwann mal wieder sein Instrument spielen kann?
Ich denke, dass wir schon mittlerweile viel rekonstruieren und wiederherstellen können. Man muss allerdings auch sagen, dass selbst trotz aller Entwicklungen unsere Fähigkeiten, Fertigkeiten an bestimmte Grenzen stoßen. Es gibt sicher Fälle, die zum Erfolg und 100%ige Genesung führen. Allerdings können die Behandlungswege unterschiedlich verlaufen und es gibt natürlich auch Fälle, die leider nicht besonderes mit 100%ige Wiedergenesung einhergehen. Von daher, es ist auch hier individuell. Fakt ist, wir haben die Möglichkeit. Fakt ist, dass wir diese Möglichkeit weiterentwickeln. Und ich glaube, dass wir mittlerweile viel mehr machen können als vor in der Vergangenheit.
Abschließend noch ein kurzer Blick in die Zukunft. Ich habe es vorhin gesagt, es ist ja eine sehr junge Abteilung. Wo soll denn der Weg künftig hingehen?
Ja, erstmal freue ich mich natürlich, dass hier zunehmend Patienten sich vorstellen aus unterschiedlichen Bereichen der plastisch-ästhetischen Chirurgie und Handchirurgie. Ich freue mich aber auch über die enge Zusammenarbeit unterschiedlicher Abteilungen hier im Haus bei uns in Traunstein und vor allem eine enge Zusammenarbeit mit Kollegen aus dem Bereich der Niederlassung. Und ich glaube, das sind ganz entscheidende Aspekte maßgeblich für eine Entwicklung und Erfolg der plastischen Chirurgie am Standort Traunstein hier in der Region. Und ich glaube, dass ich tatsächlich mit meinen Erfahrungen, Expertisen in eine enge Zusammenarbeit mit der Kollegin qualitativ, und das ist auch mein Ansatz, patientenorientiert relativ viel anbieten kann. Und ich freue mich auf eine weiterhin enge Zusammenarbeit mit, wie gesagt, verschiedenen Abteilungen und Kollegen und bin gespannt auf weitere Entwicklungen, sehe allerdings alles sehr positiv.
Dankeschön meinem Gast von heute, Professor Dr. Afshin Ramanian Schwarz. Er ist der Chefarzt der Klinik für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie, Handchirurgie am Klinikum Traunstein. Das ist er auch schon wieder gewesen, der erste Medizin-Talk in diesem Jahr. Wie immer können Sie die Sendung auch dieses Mal wieder nachhören, und zwar auf der Internetseite der Kliniken Südostbayern AG. Das war's von mir. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut.